Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Heute widmen wir uns einem hochaktuellen Thema. Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, besser bekannt als PFAS. Diese Chemikalien sind in vielerlei Produkten und Verfahren zu finden und haben eine enorme Auswirkung auf unsere Umwelt. Am 13. Januar 2023 haben Behörden aus mehreren europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, einen Vorschlag zur Beschränkung von PFAS bei der Europäischen Chemikalienagentur, kurz ECHA, eingereicht. Dieser Vorschlag umfasst etwa 10.000 PFAS-Verbindungen und hat das Ziel, die Umweltbelastung zu reduzieren und Produkte sowie Verfahren sicherer zu machen. Damit unterstützt er die ambitionierten Ziele der EU-Chemikalienstrategie und des Aktionsplans Zero Pollution. In dieser Folge werden wir die Bedeutung von PFAS erläutern, ob ein Verbot all dieser Stoffe sinnvoll ist und welche Alternativen es gibt. Insbesondere schauen wir aus der Perspektive eines Industrieunternehmens auf die Sachlage. Wie erkennt man, ob das eigene Unternehmen betroffen ist? Was kann man tun, um den Anforderungen gerecht zu werden? Als Gast darf ich Steffen Carbon begrüßen. Er arbeitet bei Syntegon als Coach und Koordinator für Entwicklungsmethoden und ist Verantwortlicher für das Thema Design for Environment mit den Teilbereichen Berechnung des CO2-Fußabdrucks und unter anderem Material Compliance. Und damit ist er auch ein Experte, wenn es zum Thema PFAS kommt. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Steffen. Danke, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast.
Ja, hallo Silas. Vielen Dank, dass ich hier unterstützen darf und hier auch unsere Sichtweise darstellen darf.
Steffen, damit wir zu Beginn den richtigen Grundstein legen, wenn du nochmal aus deiner Perspektive erläutern kannst, damit die Zuhörer einfach auch nochmal ein besseres Verständnis bekommen, was sind denn im Kern per- und polyfluorierte, kurz gesagt PFAS, Chemikalien?
Ja, PFAS, wie du schon gesagt hast, sind ja per- und polyfluoralkylsubstanzen. Das hier unter dem chemischen Anwendungsbereich des Beschränkungsvorschlags fällt. Das heißt, jeder Stoff, der mindestens ein vollständiges fluoriertes Methyl oder ein Methylen-Kohlenstoffatom enthält, ohne ein daran gebundenes Wasserstoff, Chlor, Brom oder Iod zu beinhalten. Das heißt, PFAS gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Einmal in dem Thema Fluorpolymere, da ist zum Beispiel das PTFE mit enthalten, oder Nichtpolymere, wie zum Beispiel das PFOA mit enthalten. Das heißt, in sehr unterschiedlichen Ausprägungen mit da drin. Und ein Teil dieser PFAS sind derzeit schon unter der REACH-Regulation gebunden. Jetzt geht es, wie du selbst erzählt hast, auch darum, auch alle PFAS hier zu regeln.
Also wirklich grundsätzlich alle, die soweit existieren und aktuell verwendet werden, sollen auch in gewissen Maßen reguliert werden.
So ist es der Vorschlag.
Okay. Und um nochmal das auf eine ganz einfache Ebene zu holen, also PFAS kennt man so aus dem Alltäglichen, wenn man eine beschichtete Pfanne hat zum Beispiel. Kannst du so ein paar Industriebeispiele nennen, wo PFAS aktuell eingesetzt wird?
PFAS werden aktuell eingesetzt in der Industrie immer dann, wenn es hier besondere Beständigkeiten benötigt. Das heißt, PFAS haben hier eine hohe Beständigkeit gegen Chemien zum Beispiel, chemische Belastungen, gegen thermische Belastungen, aber auch mechanische Belastungen. Das heißt, sie bieten hier als Führungen und Lager eine geringe Reibung bei einer hohen Verschleißfestigkeit. Oder als Dichtung haben sie eine gute Beständigkeit gegen Medien bei auch unter hohen Temperaturen. Eine weitere Einsetzbarkeit ist das Thema eine Sterilisierbarkeit, die sie da haben. Das heißt im hygienischen Bereich, wo sie auch als Führungen für Lebensmittelkontaktmaterialien, aber auch als Schläuche und als ja, Verbindungselemente im Pharmabereich zum Tragen kommen.
Also das sind alles Bauteile, die man jetzt, wir sind ja verpackt und zugeklebt, der Packaging Valley Podcast, sind alles auch Bauteile, wo der Verpackungsmaschinenbau regelmäßig mit zu tun hat.
Ja, es sind auf jeden Fall Bauteile, die, sag mal, bei höheren Belastungen ausgesetzt sind. Und dann, wenn man hier auch Temperatur noch mit ins Spiel kommt, wenn hier Beständigkeit mit ins Spiel kommt, Hygieneanforderungen mit ins Spiel kommt, dann sind das Stoffe bzw. Materialien, die da zum Einsatz kommen.
Jetzt hatte ich erwähnt, dass es diese Europäische Chemikalienagentur gibt und da wurde auch dieser Vorschlag zur Beschränkung von PFAS eingereicht. Was ist denn da der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist, dass das, wie du erwähnt hast, im März veröffentlicht wurde. Der aktuelle Vorschlag, das heißt, wenn ein Vorschlag veröffentlicht wird, hat man eine 6-monatige Konsultationsfrist. In dieser 6-monatigen Konsultationsfrist können interessierte Parteien, das kann eine Privatperson sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann ein Verband sein, das kann ein Zusammenschluss von mehreren Personen sein, können dann dort zu dieser Konsultation, zu diesem Vorschlag weitere Daten liefern, damit die ECHA und dann die Unternehmen, Behörden, die das beurteilen, also zum Beispiel aus Deutschland die Bauer mit dazu, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dass die dann hier eine bessere Datenqualität haben, eine umfangreichere Datenqualität haben, um hier beurteilen zu können, welche Auswirkungen hätte denn zum einen mal ein Beibehalt dieser Stoffe und zum anderen mal natürlich auch eine Abschaffung, ein Verbot dieser Stoffe. Was hätte das für Auswirkungen auf die Umwelt und auch auf die Unternehmen und dementsprechend auch auf die gesamte Bevölkerung der europäischen Gemeinschaft?
Kann man schon abschätzen, wie lange der Prozess gehen wird, wann es denn eine endgültige Feststellung der Sachlage geben wird?
Die Konsultation läuft bis zum Mitte September, zum 25. September 2023. Dann müssen die Ergebnisse zusammengetragen werden. Es muss dann ein Beschluss den europäischen Behörden noch vorliegen, der Europäischen Kommission dann vorgelegt werden. Das heißt, man geht davon aus, dass in 2025, 2026 es zum endgültigen Beschluss kommt, auch eine Aufnahme in die REACH-Verordnung kommt und dementsprechend dann die Umsetzungsfristen, die kürzeste Umsetzungsfrist ohne weitere sind 18 Monate, die dann zum Tragen kommen. Das heißt, man geht davon aus, dass 2026, 2027 es zu den ersten Verboten kommt, dass diese Stoffe nicht mehr eingesetzt werden können.
Okay. Warum sind denn diese Stoffe so schädlich? Also warum sollen sie denn überhaupt verboten werden?
Die Stoffe sind deshalb so schädlich, weil sie auch unter anderem als die sogenannten Ewigkeitschemikalien bekannt sind. Das heißt, bauen sich so gut wie nicht ab. Das heißt, sie lagern sich in der Umwelt mehr und mehr an. Sie haben teilweise eine Toxizität, das heißt, können auch den Menschen beziehungsweise hier krebserregende Aktivitäten auslösen und haben somit eine Auswirkung auf die menschliche Gesundheit, aber auch auf die Umwelt, das heißt auch auf Pflanzen und auf Tiere mit dabei. Durch die Langlebigkeit, die sie haben, ist es auch so, dass hier ein hohes Potenzial da ist, dass sich das immer mehr und mehr akkumuliert in der Umwelt und das dann zu einer erhöhten Umweltbelastung führt, die heute schon in gewissen Bereichen, nicht nur in Europa, sondern auch auf anderen Erdteilen, hier zu einer Verschmutzung des Trinkwassers führt, das dann sehr aufwendig bis gar nicht gereinigt werden kann. Das heißt also hier, das Verbot ist notwendig, um hier auch für kommende Generationen hier die Umweltschäden zu begrenzen.
Also aus einem rein logischen menschlichen Verstand heraus ist es eigentlich jetzt schon höchste Eisenbahn, dass es ein Verbot gibt.
aus gesundem Menschenverstand heraus, ja, als Techniker sage ich immer, ich habe natürlich nicht die Einblicke, die jetzt jemand anders, die zum Beispiel ein Chemiker hat oder jemand anders, der das besser beurteilen kann. Da bin ich auch auf die Analysen der zum Beispiel über den VDMA mit angewiesen oder auch das, was wir hier bei Packaging Valley intern diskutiert haben.
Was kommen denn noch für Schwierigkeiten mit so einem Verbot dieser Stoffe?
Vom Verbot dieser Stoffe generell ist ja so, immer wenn ich einen Stoff ersetze oder einen Werkstoff ersetze und durch einen anderen, dann muss ich gewisse Überprüfungen machen. Ist das für meinen Anwendungsfall geeignet oder nicht geeignet? Das heißt, im besten Fall gibt es Stoffe, die jetzt, sage ich mal, einen geeigneten Ersatz sind für die heutigen PFAS. Dann kommt es aber trotzdem dazu, dass wir als Unternehmen, als Maschinenbau uns anschauen müssen, unsere gesamten Maschinen mal durchforsten müssen oder die Einsatzgebiete mal durchschauen müssen. Ist das geeignet? Welche Änderungen in der Konstruktion, im Design sind notwendig, dass wir hier das auch machen können? Und dann zusätzlich natürlich, wie erwähnt, im Pharmabereich dann noch dazu kommt, dass wenn dieser Stoff dann auch noch die Zulassung des Medikaments mit berücksichtigt, dass dann auch unsere Kunden hier noch eine Zulassung durch die notwendigen Behörden benötigen dann, um diesen Einsatz, um diesen Stoff in dieser Maschine einsetzen zu können. Im schlechtesten Fall kommt das Ganze dazu, dass wir hier keinen Ersatzstoff finden, der geeignet ist. Und um es ganz schwarz zu malen, heißt es dann Abwanderung von Arbeitsplätzen, Abwanderung von Produktionsstätten ins Ausland. Das heißt, aber nicht nur für uns als Industrie, jetzt als Maschinenbau, sondern zeitversetzt dann natürlich auch für unsere Kunden, weil sie diese Maschinen nicht mehr importieren dürfen, wir auch nicht mehr importieren dürfen und dementsprechend Verlagerung der Produktivität ins Ausland oder außerhalb der EU. Das war jetzt mal so ganz schwarz und weiß. Wenn man sich mal betrachtet, das Leben ist natürlich nicht schwarz und weiß, sondern es ist immer das Grau dazwischen. Das heißt, wenn man es mal realistisch ansieht, es wird für gewisse Anwendungen wird es Ersatzstoffe geben. Das heißt aber trotzdem, um diese Ersatzstoffe auch ausreichend zu erproben, um diese auch ausreichend applizieren zu können, um diese dann auch bei unserem Kunden freigeben zu können in der Produktion, braucht man gewisse Zeit, um das Ganze umsetzen zu können. Und man braucht natürlich auch die Stoffe und da sind natürlich dann die Hersteller von Materialien mit drin, die dann uns diese Stoffe zur Verfügung stellen. Wenn man das Ganze dann hat, dann braucht man, muss man das natürlich mit dann wieder anwenden, wie bereits gesagt. Und dann kann es auch dazu kommen, dass man, sag mal, vielleicht nicht ganz geeignete Stoffe hat. Das heißt, die ein oder andere Eigenschaft ist nicht vorhanden. Das heißt, wir erwarten dazu, dass es zum höheren Verschleiß kommt, dass vielleicht die Lebensdauer von Materialien heruntergeht, dass die Produktivität insgesamt sinkt, weil ich mehr öfters mal Wartungsarbeiten machen muss. Wenn ich höhere Reibung habe, dann habe ich mehr höheren Energieverbrauch mit dazu. Wenn ich höhere Wartung habe, geht es auch mit dazu. Und da kommt auch mein anderes Thema wieder ins Spiel. Das heißt, insgesamt nicht nur Verringerung der Produktivität, sondern auch Erhöhung des Energie- und Medienverbrauchs und dementsprechend auch ein höherer CO2-Fußabdruck über die Lebensdauer der Maschine beziehungsweise in dem Fertigprodukt. Mhm. Wenn man sich jetzt das mal berücksichtigt und sagt, okay, das wäre akzeptabel für Europa, könnte es dennoch auch zum Abwandern von Produktivität führen. Das heißt, unsere Kunden betreiben die Maschinen außerhalb der Europäischen Union, liefern uns dann die Lebensmittel und die Medikamente. Das heißt, dadurch hätten wir nichts gewonnen, weil die Belastung auf einer anderen Stelle passiert. Und zum anderen die Versorgungssicherheit, dann auch wieder das, was man jetzt ja gelernt hat, sagen, wir wollen mehr innerhalb der EU halten, das auch wieder, in Frage gestellt würde. Soweit jetzt die Auswirkungen, und ich hoffe, ich habe hier nichts zu arg schwarz und weiß gemalt, sondern wie gesagt, das Ganze wird sich irgendwo dazwischen abspielen. Wie weit, das wird auch vom Verbot und den dem entsprechenden Ausnahmeregelungen abhängen. Mhm.
Aber würden Sie sagen, es wäre sinnvoll, wenn es so einen Graubereich gibt, dass man zum Beispiel im privaten alltäglichen Leben sowas dann verbietet und zum Beispiel eine Ausnahme für Industrieunternehmen einräumt?
Als Industrieunternehmen ist es natürlich immer einfach zu sagen, hier bitte verbietet alles im privaten Bereich und macht und nimmt uns in den Schutz. Das heißt, für mich wäre so ein Verbot. Wir haben als Syntegon ja auch den Slogan Packaging Processing for a Better Life. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall hier unseren Beitrag leisten. Das heißt, die Ausnahmeregelung müssten der Industrie die Möglichkeit geben, hier ihren einerseits die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, andererseits aber auch einen gewissen Ansporn bieten, hier ihren Beitrag zu den Zielen der Europäischen Gemeinschaft und zu unserer aller Ziele, nämlich einen Schutz unserer Umwelt und unser Erhalt unseres Lebensraums beizutragen. Also das ist hier der Spagat, in der Industrie steht, und natürlich auch ich als Spagat zwischen Privatperson und Syntegon-Mitarbeiter. Ja, auch die Polymer of Low Concerns, das sollte insgesamt bei der Beschränkung auch geprüft werden, inwieweit die Materialien unter eine allgemeine Beschränkung zu fallen haben. Das sind Materialien, die zum Beispiel auch als Kontaktmaterialien in der Lebensmittelindustrie oder Lebensmittelherstellung genutzt werden dürfen oder in der Medizintechnik zugelassen sind. Ausnahmeregelungen oder verlängerte Übergangsfristen könnten hier in der Industrie sehr helfen, da dort unter anderem auch das häufig verwendete PTFE-Feld, das als Führungen oder als Kontaktmaterial natürlich auch verwendet wird.
Ich würde gerne am Ende der Folge nochmal praktisch werden. Aus Sicht eines Industrieunternehmens, woher weiß ich denn, ob mein Unternehmen denn betroffen ist von diesen anstehenden Änderungen oder Neuregelungen?
Ich sollte auf jeden Fall als erstes mal anschauen, habe ich eine der typischen Anwendungsfälle, die wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt haben, habe ich hier einen Anwendungsfall davon. Weitere Informationen sind dann über den VDMA als Industrieunternehmen und Mitgliedsunternehmen zu erhalten. Es ist sicherlich auch Veröffentlichungen im Internet zu sehen, dann auch an der BAUA, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, mit dazu, die dort auch Informationen zur Verfügung stellt. Das heißt, ich sollte als erstes mal das prüfen. Auch Lieferanten von Unternehmen haben sicherlich den einen oder anderen schon angeschrieben. Das heißt, auch daran kann man sehen, ist man betroffen oder nicht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich nicht angeschrieben wurde, kann ich zumindest mal auch meine typischen Lieferanten anfragen, die ich da so im Verdacht habe. Das heißt also hier mal Stoffe, die wir bereits erwähnt haben, aber auch Oberflächenbeschichtungen, alles, was, sage ich mal, mit diesen typischen Anwendungsfällen dann in Betracht kommt. Das heißt, da kann ich erstmal ganz grob schauen, bin ich denn betroffen von dieser Regelung.
Sollte man das jetzt schon machen oder kann man sagen, ich warte jetzt das Ergebnis ab und dann lege ich mal langsam los und stelle dann die Weichen?
Ich sollte es auf jeden Fall jetzt schon machen. Ich sollte jetzt schon eine Entscheidung treffen, bin ich stark betroffen, bin ich schwach betroffen oder bin ich gar nicht betroffen. Und wenn ich zu dem Schluss komme, dass ich stark betroffen bin, dass mein Unternehmen stark betroffen ist, dann sollte ich jetzt schon handeln, dadurch, dass auch jetzt die Konsultationsfrist bis September dann ausläuft, und mir dann überlegen, ja, welche Auswirkungen hätte das denn für mein Unternehmen, welche Auswirkungen hätte das eventuell auch für die Kunden, und habe ich noch Informationen, die ich, sag mal, der ECHA zur Verfügung stellen kann und den Behörden, die das beurteilen, sag mal hier, es gibt eine größere Datenqualität und Quantität mit dazu, um die Anwendungsfälle von PFAS zu beurteilen können. Weil wir wollen ja alle, dass wir, sag mal, hier eine Ausgewogenheit bekommen zwischen dem Schutz der Umwelt, die ja wirklich Ziel sein sollte und andererseits aber auch das Thema Versorgungssicherheit und das Thema unsere Arbeitsplätze hier zu erhalten und auch nicht das, was wir sagen, mal die Umweltverschmutzung in andere Regionen zu verlagern.
Wenn ich jetzt feststelle, dass mein Unternehmen eben schwer betroffen ist von dem, was an Neuregelungen ansteht, was kann ich dann ganz konkret tun?
Also ganz konkret besteht der Fall, dass ich bei der ECHA die Konsultation durchführen kann. Das ist ein online geführter Dialog. Das heißt, die ECHA stellt zum einen mal ja ihre Vorschläge und was sie derzeit zur Konsultation hat, zur Verfügung. Da gleichzeitig ein Online-Tool mit dabei. Das heißt, hier in diesem Online-Tool da kann ich dann meine Angaben machen. Die Angaben, weil es ein Online-Tool ist, das ich nicht zwischenspeichern kann, sollten vorbereitet sein, sodass ich nachher die Angaben, sage ich mal, auf einen innerhalb von einer Sitzung dann auch mit weitergeben kann. Das heißt, hier, wenn ich schwer betroffen bin, sollte ich die Informationen sammeln, sollte ich mir den Konsultationsvorschlag, den Konsultationsinhalt anschauen, in der unter anderem abgefragt wird, haben Sie schon auch Ideen, wie man für Ersatzstoffe, weil die ECHA natürlich hier auch bedacht ist, wenn es Ersatzstoffe gibt, diese dann auch bekannt zu machen, sodass wir hier auch möglichst schnell zum Umstieg kommen können. Das heißt, hier dann auch diesen Dinge dann mit beizubetragen, beziehungsweise andererseits, welche Auswirkungen hat das auf unser Unternehmen? Und dort aber bitte nicht ganz so, wie ich es jetzt gemacht habe, nur schwarz und weiß zu sehen, sondern wirklich realistisch einzuschätzen, was wäre denn die Auswirkung auf mein Unternehmen.
Klasse. Das waren sehr gute praktische Tipps von dir. Vielen Dank, Steffen. Hast du noch ein Schlusswort, wo du sagst, das willst du zu diesem Thema den anderen Unternehmen oder auch dir selber und deinen Kollegen mit auf den Weg geben?
Ja, als Schlusswort nur nochmal das zum Sagen, bitte prüft als Unternehmen, ob ihr betroffen seid, wie relevant das Thema für euch ist. Aus meiner eigenen Erfahrung am Anfang, als es gekommen ist, hatte ich selber gedacht, ja, das ist ein Zulieferthema, aber nein, was ist relevant, weil es direkt in die Maschinendesign eingreift dementsprechend, weil es auch in die Verfügbarkeit für unsere Kunden eingreift, weil es zum Beispiel auch für Ersatzteile greift, die wir haben. Das heißt, es kann eine hohe Relevanz haben. Und wenn es relevant ist für euch, dann bitte nutzt auch die Möglichkeit der ECHA Daten zur Verfügung stellen, um eine gute und realistische Beurteilung machen zu können.
Steffen, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke für deine Zeit und den wertvollen Einblick. Ich denke, da können einige Unternehmen was mitnehmen und dementsprechend die richtigen Schritte einleiten. Danke für deine Zeit heute.
Ja, Silas, vielen Dank für die Möglichkeit, hier beitragen zu können.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.